Von A wie ambulant bis Z wie Zeitarbeit.
Das ist der Pflegetalk mit PKM. Dein Pflegepodcast mit und für die Pflege.
Wir sind Anna,
Nina
und Marie.
Und zusammen machen wir die Stimmen der Pflege lauter. Let's talk! Alle Pflege-Azubis und Interessierte an der Pflegeausbildung sollten heute ganz Ohr sein, weil wir widmen uns heute dem Thema Pflegeausbildung und Hilfestellung und haben dazu die liebe Lara eingeladen. Hallo Lara!
Hi!
Für euch zum Hintergrund, Lara hat seit 2022 ihr Examen, ist Gesundheits- und Krankenpflegerin und auf Instagram ist sie besser bekannt unter Pflegenotiz.
Genau.
Da hast du schon über 63.000 FollowerInnen.
Genau.
Und informierst über die Themen Ausbildung, gibst Tipps, auch zu Prüfungen, bist aber auch so ein bisschen beste Freundin und Kummerkasten, ne?
Genau.
Und ja, möchtest du noch ein bisschen was ergänzen?
Ja, also ich bin eigentlich gerne in der Pflege. Und helfe auch wirklich sehr gerne meinen Followerinnen und bin wirklich gerne Pflegenotiz.
Was ich noch als Hintergrund zu Pflegenotiz verraten möchte, Lara hat Lernzettel. Und die Lernzettel helfen den angehenden Pflegekräften, ihr Wissen zu vertiefen. Und die sind nicht nur über Instagram verfügbar, sondern auch über Etsy
genau.
Zum Download verfügbar. Richtig.
Genau.
Ja. Meine erste Frage an dich, Lara, wäre, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, deine Lernzettel, die du ja wahrscheinlich erst für dich angefertigt hast, wie bist du dazu gekommen, die auf Social Media oder im Etsy-Shop zu teilen?
Auf die Idee bin ich tatsächlich gekommen, weil schon in der Ausbildung haben viele meiner Mitschüler, sage ich mal, mit meinen Lernzetteln auch gelernt. Mir hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel auch mit dem Stift geschrieben, hatte so ein iPad, was kaum Speicherplatz hatte und ich immer wieder auch alles löschen musste. Und habe dann irgendwann wirklich für mich entdeckt, so Lernzettel schön zu gestalten. Und so habe ich auch wirklich gern gelernt. Und dann habe ich mein Examen bekommen, mit 1,3 auch bestanden und habe das mal bei TikTok einfach so mal aus Spaß geteilt gehabt, jetzt ohne irgendeinen Hintergrund. Ja, und dann ist das so viral gegangen, dass alle meine Lernzettel haben wollten.
Mega gut. Ja. Ja, TikTok kann heutzutage schon ein kleines Business aufbauen.
Ne? Das stimmt, auf jeden Fall.
Wann war das? Wann hast du damals das TikTok gestellt und wann hast du dann deinen Etsy-Shop eröffnet?
Ich glaube, 2 oder 3 Tage nach meinem Examen habe ich das TikTok hochgeladen und meinen Etsy-Shop habe ich jetzt seit Juni letzten Jahres.
Ah ja. Und wie viele Downloads hast du da so? Wie viele Käufe?
Also jetzt tatsächlich, glaube ich, Stand heute über 4.000 Käufe. Und ich habe mich tatsächlich auch dazu entschieden, die Preise so günstig, sage ich mal, wie möglich zu machen, damit sich auch wirklich Pflegeschüler das auch leisten können.
Mhm. Was heißt das? Wie viel kostet so ein Lernzettel?
Unterschiedlich. Also ich habe ja jetzt zum Beispiel gestern ein Bundle hochgeladen zu den Expertenstandards mit 14 Lernzetteln für 6,99. Davon gehen aber nochmal schöne Etsy-Gebühren ab. Also bleiben hier so um die 5,80 Euro. Und wenn man das mal durch 14 Lernzettel teilt, sind das vielleicht 50 Cent pro Zettel. Mhm.
Okay, das ist ja wirklich nicht viel, was am Ende bei dir dann übrig bleibt, aber sehr fair gestaltet
auf jeden Fall. Wenn man die Arbeitszeit an den Lernzetteln, die ganzen Infos und so beachtet. Meine beste Freundin Lisa hilft mir tatsächlich auch da so ein bisschen mit. Und ich glaube, wir saßen jetzt 2 bis 2,5 Wochen an den ganzen Lernzetteln dran.
Okay.
Neben der Arbeit natürlich.
Dann machst du es einfach nach einem Feierabend
noch.
Wow, das ist ja auch ein Brett eigentlich, oder?
Ja.
Wie hältst du die denn aktuell eigentlich, deine Notizen?
Wie ich schon sagte, meine beste Freundin Lisa, die ist im Moment im 3. Lehrjahr. Dadurch weiß ich auch, welche Themen so aktuell sind, welche Themen auch so gefragt sind für die neue Pflegeausbildung. Und tatsächlich weiß man natürlich ja auch viel durch die Ausbildung. Man hat ja auch sehr viel gelehrt bekommen. Und tatsächlich Internet ist klar, aber auch Pflegebücher.
Okay. Und wie fasst du die Notizen zusammen? Also wie detailliert sind deine Infos auf diesen Lernzetteln?
Tatsächlich mehr als in manchen Pflegebüchern ist mir aufgefallen. Viele schreiben ja so Texte, was mir damals gar nicht geholfen hatte. Und mir ist aufgefallen, den Pflegeschülern hilft es wirklich super, wenn es kurz und knapp und detailliert wirklich aufgeschrieben ist. Und meistens mehr, also ich meistens aus vielen Quellen suche ich vieles zusammen und sammle die dann und dann schön auf einem Lernzettel.
Sehr schön.
Genau.
Was würdest du denn sagen, wenn sich jemand jetzt quasi deine Lernzettel runterlädt und sich die anschaut? Was würdest du dem empfehlen, was er dazu vielleicht noch braucht? Braucht er dazu noch irgendwas anderes?
Auf jeden Fall.
Okay.
Auf jeden Fall. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt das Bundle der Expertenstandards nehme, da habe ich alles kurz und knapp zusammengefasst. Aber wenn man die Expertenstandards kennt, weiß man, dass das unzählige Seiten sind. und man sich trotzdem noch zusätzlich informieren sollte oder auch kann. So Krankheitsbilder kann man natürlich noch weiter sich durchlesen, durchschauen. Aber ich denke, wenn man es wirklich kurz und knapp das Wichtigste hat, gerade für die Pflegeausbildung, dann reicht das auch. Also ich mache meistens wirklich mehr, als in den Pflegebüchern steht. Das ist mir zumindest aufgefallen. Und vieles braucht man gar nicht, aber ich mache es trotzdem mit rein.
Okay. Glaubst du, die Leute, die die Zettel nutzen, ist wahrscheinlich so das Ding, okay, ich möchte durch die Prüfung kommen. Mhm. Das ist wahrscheinlich Prio Nummer eins. Aber im Endeffekt für die Praxis später ist ja genau das Wichtige, dass man halt nicht nur die Lernzettel auswendig kann, sondern den Kontext und den Hintergrund.
Dass man es halt auch versteht. Und genau deshalb habe ich es ja auch dann gemacht. Weil ich dadurch alles gut verstehen konnte und weil halt die Resonanz von meinen Followern, von den Käufern so positiv ist, dass so viele ihr Examen auch gut bestanden haben und alles auch für die Praxis dann mitnehmen können.
Genau. Die meisten sind ja wahrscheinlich auch angehende Pflegekräfte.
Genau.
Gibt es aber noch andere Berufsgruppen, die deine Lernzettel,
ja? Auf jeden Fall. Okay. Also ich glaube, das Schönste war für mich, als meine ehemalige Praxisanleiterin, die auch bei mir jetzt im Betrieb arbeitet, mir dann ein Foto geschickt hatte und auch mein Profil dann weiterempfiehlt ihren Schülern.
Cool.
Und wirklich, ich habe ganz viele auch Physiotherapeuten, MFAs tatsächlich, angehende Dozenten oder auch schon bereits Dozenten. Also es ist wirklich so viel bei mir, so viele Berufsgruppen. Und es ist so schön, diesen Austausch auch zu haben.
Das glaube ich.
Ja.
Hast du da ein paar Beispiele vielleicht, was man sich da, wenn du sagen, andere Berufsgruppen, welche Art von pflegeverwandten Berufen gibt es da noch, die das nutzen?
Zum Beispiel Ärzte. Einige Ärzte oder gerade angehende Ärzte, die studieren, aber auch andere Studiengänge wie Pharmazie zum Beispiel. Dann wie gesagt, so die Pflegepädagogen, die dann halt Dozenten werden, die nutzen das auch sehr viel für ihre eigenen Schüler, Praxisanleiter tatsächlich. Die nutzen das auch sehr, sehr viel. Altenpfleger zum Beispiel nutzen das auch super viel. Also ich kann es gar nicht aufzählen. Es sind so viele Berufsgruppen wirklich.
Richtig cool.
Ja.
Ist ja auch schön für zwischendurch, wenn man sein Wissen noch mal auffrischen kann. Ne?
Genau, deshalb nutze ich es ja selber auch. Wenn ich mal was nicht weiß, ich weiß, wo es steht und kann es dann noch mal nachlesen.
Aber auch ein schönes Gefühl für dich, zu wissen, dass du so vielen damit helfen kannst einfach.
Ne? Auf jeden Fall,
Was wären denn so deine Top-Lerntipps für unsere ZuhörerInnen und ZuschauerInnen? Weil du hast diese Lernzettel ja erstellt. Mhm. Man lernt ja auch gut durchs Lesen, durchs Aufschreiben, durchs Zuhören, also durch diese Vielerlei eigentlich.
Genau.
Wenn man jetzt nur noch die Lernzettel downloadet, dann fällt ja so ein bisschen was weg. Mhm. Würdest du auch empfehlen, das dann nochmal aufzuschreiben, für sich selber nochmal runterzuschreiben? Oder was wären so deine Top 3?
Also ich habe mich ja dazu entschieden, die nicht zum Verkauf quasi als Lernzettel zum Verschicken zu verkaufen, sondern zum Download, weil dann jeder selber entscheiden kann, nehme ich aufs iPad und kann unterwegs dann lernen oder drucke ich es mir aus und schreibe noch was dazu. Ich konnte tatsächlich nur digital ganz gut lernen. Mir hat es nichts gebracht, einfach irgendwas auf den Zettel zu schreiben und dann kommt der irgendwann weg. So habe ich es halt trotzdem immer da. Mir hat es damals geholfen, einen Lernplan zu erstellen. Ich hatte einen Katalog mit über 160 Themen, habe alles ausgeschnitten, habe mir ein Plakat für 2-3 Euro gekauft und habe alles aufgeklebt, mit Markern wirklich alles markiert. Ich bin ja auch ein Riesenfan von Markieren, weil dann weiß ich auch, okay, was ist wirklich wichtig? Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hatte keinen Druck, und ich würde auch lügen, wenn ich sage, ich hätte keine Angst gehabt. Ich hatte Riesenangst vor den Prüfungen und habe auch dolle geweint in den Prüfungen, weil ich auch bis zur letzten Sekunde gedacht habe, ich bin durchgefallen und habe dann mit 1-3 bestanden. Also auch mir ging es so. Ich würde wirklich jedem raten, sich nicht so einen Druck zu machen und frühzeitig anfangen zu lernen. Also ich kriege viele Nachrichten, die mir schreiben oder Leute halt, die mir schreiben, ja, ich habe in 2 Wochen Examen und ich habe noch nicht gelernt.
Ja, okay. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen kurzfristig dann. Dann ist es auch normal, dass man dann vielleicht Angst kriegt oder Prüfungsangst.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also ich habe 6 Monate vorher angefangen zu lernen und für mich war es perfekt. Manche brauchen weniger, manche brauchen mehr Zeit. Ich finde, das muss jeder dann für sich selber entscheiden. Aber 2-3 Wochen vorher
ist einfach zu knapp.
Auf jeden Fall,
Ja, und jeder ist ja auch ein anderer Lerntyp.
Auf jeden Fall.
Ne? Manche möchten sich das nur durchlesen, manche möchten sich es eher anhören. Ne?
Auf jeden Fall.
Auch länger, kürzer.
Anna, was warst du für ein Lerntyp?
Aber ich musste mir, also ich war auch eher die Sorte, lieber früher anfangen als später. Wobei ich auch generell ein Typ bin, eher alles auf die letzte Minute. Aber Besser ist es immer, wenn ich früher anfange. Und auch wenn ich so diese Kombination habe aus allem Hören, Schreiben, Lesen, dann festigt sich das irgendwie am besten. Oder wenn ich es mir auch nochmal selbst erkläre, so in Selbstgesprächen. Oder halt mit Freunden.
Das habe ich auch gemacht. Ja. Ich habe mir selber Sprachnotizen gemacht und mir die angehört und immer wiederholt und wiederholt, und das hat mir super geholfen.
Ja.
Also
wirklich. Wie ist bei dir, Nina?
Bei mir war es so die Kombi aus, ich habe mir Sachen tatsächlich auch immer handschriftlich runtergeschrieben, Lernzettel ja, aber ich musste sie handschriftlich machen. Mhm. Wenn ich die am Laptop getippt habe, ist irgendwie nichts hängen geblieben. Mhm. Aber wenn ich sie wirklich aufgeschrieben habe, dann war es auf jeden Fall drin. Und dann habe ich mir quasi wie ein Referat selber vorgetragen. Mhm. Und das in Kombination hat mir geholfen. Aber ich war dann tatsächlich auch, also zum Abi hin, so die ersten zwei Prüfungsfächer, da habe ich das konsequent durchgezogen. Und dann so die letzten beiden Prüfungen habe ich so ein, zwei Tage vorher angefangen zu lernen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Also ich kann beides sehr gut nachvollziehen. Und im Studium war es dann einfach nur, das war komplett, also das war einfach nur noch, hast schon Wochen vorher angefangen und trotzdem zwei Tage vorher das Gefühl gehabt, du kannst gar nichts. Mhm. Also das war Chaos, da bin ich einfach nur, ich habe einfach nur überlebt.
Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass das noch ein super Unterschied war. In der Schule habe ich immer schon gedacht, das ist ein großer Workload sozusagen. Mhm. Und Abi und so, das war extrem viel zu dem Zeitpunkt. Und als ich dann studiert habe, dachte ich so, okay, es war noch mal eine andere Nummer. Ja. Es kommt immer noch mal mehr dazu. Bachelorarbeit unterscheidet sich dann doch noch von einfachen Klausuren in der Schule. Aber man wird ja auch älter, ja, man lernt immer weiter dazu, man entwickelt sich weiter. Deswegen war es dem Entwicklungsstand sozusagen auch ein angemessenes Gefühl.
Das stimmt.
Ja. Ja, genau. Ja, ganz spannend, wenn man so zurückdenkt, ne, wie man immer gelernt hat. Ja.
Ich bin froh, dass ich nicht mehr muss, ehrlich gesagt. Also mir ist dieses Lernen im Arbeitsalltag deutlich lieber, wenn man immer mal wieder so ein bisschen was dazulernt und Wissen auffrischt, als wenn man dieses wirklich Büffeln hat. Dann hat man Prüfungsangst und man macht sich unglaublich viel Sorgen, hat das Gefühl, dass die wichtigen Sachen, genau die kann ich mir gerade nicht merken. Und das Beste ist dann, wenn du bei der Prüfung stehst und dann kommt genau das, was du nicht kannst, dran. Es ist echt ein Stress, der unglaublich ist. Also da mein Respekt auch an alle, die aktuell in der Ausbildung sind und das dem sich aussetzen. Das ist echt eine harte Zeit.
Ja, definitiv.
Das stimmt.
Wie bist du denn mit der Prüfungsangst umgegangen? Also gibt es da vielleicht auch Tipps, die du geben kannst?
Also dadurch, dass ich ja gut vorbereitet hatte, hatte ich auch keine Angst. Also bei mir ging es eigentlich natürlich, hat jeder Angst, das ist auch ganz, ganz normal. Aber gute Vorbereitung ist alles, das sage ich immer wieder. Und ich glaube, das wird auch immer wieder mein Tipp auch bleiben. Mir hat es auch zum Beispiel in der mündlichen Prüfung gut geholfen. Ich hatte so einen kleinen Glücksbringer in der Hand und ich fange dann immer an, mit meinen Händen rumzuwurscheln. Und das hat mir gut geholfen, weil ich was hatte, was mich dann so ein bisschen auch gestärkt hatte, weil das vorhin auch bei meiner Mama war.
Ah ja, das ist schön.
Hattest du mal so richtig krassen Lernstress, wo du gesagt hast, so, boah, ich habe das Gefühl, ich habe den Überblick verloren, ich weiß nicht mehr, wohin, ich weiß nicht, kann mir das alles doch nicht mehr merken, wo du dann gesagt hast, okay, wie gehe ich jetzt damit am besten um?
Ich glaube nicht.
Du glücklich.
Also ich glaube nicht, weil ich schon in der Ausbildung relativ am Anfang für mich entschieden habe, ich möchte eine gute Ordnerführung haben, ich möchte alles gut sortiert haben und das hat mir halt tatsächlich auch gut geholfen. Und weil ich halt immer wieder gelernt habe. Also ich glaube, meine Freunde auch aus der Ausbildung würden auch sagen, die kennen mich nur, weil ich viel gelernt habe.
Ja. Okay, also du hast ja Ordner angelegt, dann wahrscheinlich mit bunten Farben und dann so.
Genau.
Das wäre auch so ein Ding gewesen, was ich auch hätte auch gebrauchen können. Dann digital oder auch ausgedruckt dann nur?
Eigentlich erst nur ausgedruckt, beziehungsweise nur auf Zetteln. Und dann irgendwann habe ich mir das iPad wegen Corona angeschafft. Und da habe ich erst diese Leidenschaft quasi gekriegt, mit GoodNotes dann meine Lernzettel zu machen. Und die habe ich mir dann in der Schule ausgedruckt und dann halt, falls irgendwas war, noch hinzugeschrieben. Aber
GoodNotes ist eine App extra dafür?
Genau.
Kenne ich gar nicht. Was ist das Besondere daran? Jetzt rein aus Interesse, nur weil ich es nicht kenne.
Du kannst dir das quasi so vorstellen wie Word, sage ich mal. Aber halt mit Blankoseiten, wo du dann mit dem Pencil dann malen kannst oder auch richtig schreiben kannst. Also so ein Lernzettel ist da nicht einfach schon so vorgefertigt. Halt das ganze Design und so, das musst du dir halt selber schon irgendwie dann machen. Und das war am Anfang, also meine Lernzettel sahen aus. Kein Vergleich zu heute.
Ist auch eine stetige Entwicklung.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Zu sehen. Wenn du das so gerne Wissen weitergibst, könntest du dir auch vorstellen, Praxisanleiterin zu werden irgendwann?
Schon, auf jeden Fall. Mein Ziel ist es, dadurch, dass ich kein Abitur habe, muss ich leider jetzt diese 3 Jahre Berufserfahrung abwarten, dann ein Studium zu beginnen in der Berufspädagogik und im Management.
Okay, genau. Also das ist so dein Ziel.
Genau.
Ja? Schön. Das würde doch auch gut passen, ne?
Ja, ich glaube auch.
Cool. Wie sind denn deine allgemeinen Erfahrungen so aus deiner Ausbildung? Was kannst du da berichten? Was waren vielleicht Herausforderungen?
Also ich hatte eine schöne Ausbildung. Also für mich persönlich kann ich wirklich sagen, ich hatte eine schöne Ausbildung. Ich habe im ersten Lehrjahr normal angefangen, dann kam Corona auch 2019, 2020. Natürlich hat sich alles geändert und Corona hat quasi dann geendet, als ich meine Ausbildung auch beendet habe, sage ich mal. Und ich hatte immer Rückhalt. Ich kann wirklich nur aus einer Erfahrung dann sprechen mit einer Station, wo ich wirklich gedacht habe, ich breche gleich ab. Das war wirklich richtig, richtig schlimm. Aber ich habe durchgezogen und habe gesagt, ich mache das Ding hier fertig und dann.
Sehr schön.
Genau.
Ein Glück. Magst du verraten, wo das war oder eher für dich behalten?
Das war auf einer allgemeinen chirurgischen Station tatsächlich. Das war einfach nicht so schön. Da sind viele Sachen passiert, die einfach wirklich mir gegenüber dann auch echt nicht schön waren.
Mhm. Ja. Okay. Aber schön, dass du durchgehalten
hast. Auf jeden
Fall.
Das
gehört teilweise leider in jedem Berufsfeld auch dazu, ja, dass man einfach manchmal Zähne zusammenbeißen muss und dann weitermachen sollte. Und dann hast du ja auch die gute Note am Ende
das
gehabt.
Das stimmt.
Ist das auch von Seiten deiner Community? Haben die dir auch schon mal von so ähnlichen negativen Erlebnissen berichtet oder halt auch von so positiven Erfahrungen?
Also ich kriege fast täglich wirklich Nachrichten von Followern, wo viel Negatives natürlich auch steht. Und deshalb sagen auch viele, ich bin wie so eine Art Kummerkasten oder beste Freundin, weil es halt auch Situationen für Schüler gibt oder Auszubildende, die sich dann nicht so trauen, mit Dozenten oder mit PAs oder so zu sprechen oder auch mit anderen Mitschülern. Und dadurch, dass ich ja im Internet bin, so ein bisschen anonym dann auch alles mache oder halt auch in der Story vieles poste auf Wunsch der Follower, natürlich anonym, haben die dann halt so einen kleinen Rückhalt und immer so einen Ansprechpartner. Und positiv ist natürlich, wenn sie ihr Examen bestanden haben oder wenn gute Noten waren oder wenn gute Erlebnisse waren oder wenn wirklich Prüfungen, mündliche Prüfungen waren und die sich überhaupt nicht getraut haben und das dann so gut gemacht haben. Da bin ich halt selber auch so stolz auf meine Followerin, weil das ist wirklich ein gutes Gefühl, die dann so ein bisschen zu stärken.
Dann gibst du denen wahrscheinlich auch öfter mal Zuspruch.
Auf jeden Fall.
Auch Zuspruch in der Weise, dass sie dann auch in die Kommunikation gehen sollten?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Ja.
Was sind denn so die häufigsten Themen, wo du sagst, das kommt besonders häufig vor, dass sie mir davon erzählen?
Natürlich die Fehlzeiten. Mhm. Ist mir aufgefallen, das ist halt auch so ein Punkt, warum sich viele Schüler beschweren, sage ich mal, oder Angst haben, die Ausbildung nicht zu schaffen. Aber auch vieles, alleinerziehende Mütter zum Beispiel, die dann halt auch gerne die Ausbildung machen wollen, aber einfach keine Unterstützung kriegen oder halt zu wenig, nicht vorankommen. Schüler oder Auszubildende aus anderen Ländern tatsächlich, die dann der deutschen Sprache noch nicht so mächtig sind und den Beruf wirklich machen wollen, aber es einfach nicht schaffen. Und das ist halt wirklich schade, weil viele kriegen nicht so diese Unterstützung, die sie gerne hätten. Hm. Ja.
Ja, traurig.
Ja.
Wie viel Zeit nimmt denn das eigentlich dann nochmal pro Tag so ungefähr in Anspruch? Weil wenn so viele dir schreiben und du widmest dich da ja dann auch den Sorgen und Nöten und schreibst ja auch zurück. Neben dem Job, ist das leistbar?
Ja, man muss nur wissen, wie. Also ich muss mein Leben schon planen, sage ich mal. In der Ausbildung war es natürlich nochmal was anderes, weil da war noch nicht so dieser Riesenansturm. Und mittlerweile habe ich für mich selber gesagt, so ich gucke jeden Tag, wie viel möchte ich machen und wie viel nicht. Also ich muss auch auf mich hören, ich muss auch darauf achten, dass es mir gut geht. Und wenn ich zum Beispiel einen anstrengenden Dienst hatte oder einfach auch sage, ich brauche Zeit für mich, dann kommt das Handy auch einfach mal zur Seite und dann, ich muss das abwägen tatsächlich. An freien Tagen vielleicht ein bisschen mehr, an Tagen, die wirklich ein bisschen anstrengender waren, eher weniger.
Und beantwortest du auch wirklich alle Nachrichten und Kommentare? Wow,
ja.
Okay. Ja, aus eigener Erfahrung wissen wir ja, wie viel Zeit das auch kostet und wie gut es aber auch ist, wenn man sich dem widmet und was man dann für eine Verbindung aufbaut.
Auf jeden Fall.
Mit seinen FollowerInnen. Ja, das ist schon schön auch. Ja.
Hast du im Austausch, du hast ja noch die alte Ausbildung quasi gemacht, ne? Bei allen, die jetzt dir quasi folgen und in der Ausbildung sind, werden wahrscheinlich fast alle noch die generalistische Ausbildung jetzt machen. Wie ist denn dein Feedback dazu? Hast du da Positives gehört, Negatives? Ich weiß noch, als die Ausbildung eingeführt wurde, kamen bei uns super viele Nachrichten rein, voller Hoffnung. Die waren so, oh, das wird, ich glaube, jetzt wird alles besser und das könnte echt gut werden. Und jetzt ist so ein bisschen Resignation. Ich weiß nicht, wie ist denn bei dir so da das Feedback zur generalistischen Ausbildung?
Also am Anfang natürlich auch so hoffnungsvoll und sehr positiv. Und mittlerweile, viele folgen mir seit dem ersten Lehrjahr, sage ich mal. Viele kommen jetzt ins dritte Lehrjahr. Ich weiß es auch durch meine beste Freundin, die das halt auch so live erlebt, sage ich mal. Nicht so gut. Nicht so gut, tatsächlich.
Was sind da so die größten Kritikpunkte?
Anatomie fehlt den vielen tatsächlich. Die Medikamentenlehre fehlt den vielen. Wenn sie in die Praxis kommen, sie wissen gar nicht, was sie richtig machen sollen. Natürlich auch diese 10%-Grenze, wie ich schon sagte, aber die war ja in der alten Ausbildung auch so. Aber viele kommen auch mit diesem Stoff, Lernstoff, einfach nicht hinterher. Weil viel eher auf Kommunikationsebene ist und nicht mehr auf dieses wirklich pflegerische und medizinische.
Okay. Das ist aber auch so ein Ding, wo du gerade meintest, Anatomie. Das ist ja eigentlich was, das zählt ja quasi zum Grundwissen mit dazu und wird ja irgendwie dann wahrscheinlich auch irgendwann vorausgesetzt, aber es wird dir nicht richtig beigebracht. Was sind denn noch so Bereiche, wo du sagst, das lernt man während der Ausbildung, was vielleicht auch gesellschaftlich irgendwie gar nicht gesehen wird? Also ich meine, ihr habt ja ein umfassendes medizinisches Wissen, fast halt genauso wie Ärzte, ne? Also seien wir mal ganz ehrlich, Pflegekräfte wissen teilweise Sachen besser als Ärzte, ne? Und ihr wisst mindestens genauso viel, was so den Körper angeht. Was sind denn so Sachen, wo du sagst, das wird oft unterschätzt gesellschaftlich, dass wir das drauf haben, dass wir das überhaupt lernen müssen?
Also natürlich hängt es auch vom Fachbereich ab, wo man auch arbeitet. Pflege wird ja eher so als, ja, Pflege ist nur waschen und Popo abwischen, aber Pflege ist viel, viel mehr als das. Wir wechseln Verbände, wir müssen teilweise wirklich in psychiatrischen Kliniken mit Patienten klarkommen, die wirklich psychiatrische Erkrankungen haben. Wir sind auf Intensivstationen und kämpfen wirklich um Leben. Wir müssen wirklich, wie ich schon sagte, Verbandswechsel durchführen. Wir müssen Beatmungsmaschinen auch steuern können. Wir müssen auch wissen, was wir da auch genau tun. Wir verabreichen Medikamente und müssen auch wissen, welche Wechselwirkungen gibt es, welche Nebenwirkungen gibt es. Wir müssen Zugänge legen, wir müssen so, so viel machen. Und das wird meistens auch gar nicht so gezeigt im Fernsehen oder halt wirklich nur in amerikanischen TV-Serien, aber dann halt auch so unrealistisch teilweise.
So wie bei Grey's Anatomy.
Ja.
Eine meiner Lieblingsserien. Aber ich muss sagen, dass mir die Serie teilweise bei Fachbegriffen so ein bisschen doch geholfen hat.
Auf jeden Fall.
Einfach so ein bisschen für das Verständnis, worum es überhaupt geht. Ja. Ne?
Ich kann da leider nicht mitreden, ich habe es nie geguckt.
Ich weiß nur, dass es von vielen aus der Pflege oder auch von Ärzten nicht angeguckt werden kann, weil es so absurd ist.
Ich mag es auch nicht, bin ich ehrlich. Also ich mag keine medizinischen Serien, TV-Serien, weil ich kann mich damit nicht so identifizieren.
Ich glaube, je länger man in dem Beruf tätig ist und je mehr man weiß, desto eher denkt man sich so, okay, das ist jetzt aber nicht so.
Ja, genau. Das stimmt. Fällt dir auch alles auf, wie falsch dargestellt wird.
Das stimmt.
Ja, ja. Sind ja auch immer sehr extreme Fälle.
Ja, das stimmt.
Entweder das Gehirn komplett ausschalten und es wie so ein Guilty Pleasure betrachten, genau, und sich hinterfragen.
Ja. Richtig. Was sind denn Dinge, die man in der Ausbildung unbedingt lernen sollte, die aber nicht vermittelt werden? Du hattest ja jetzt schon so ein paar angesprochen, die heutzutage fehlen, aber vielleicht auch bei dir damals.
Puh. Also bei mir tatsächlich, ich bin dann ins kalte Wasser geworfen worden und hatte riesen Angst vor dieser Verantwortung. Du bist auf einmal examiniert und musst dich dann im Nachtdienst um 30 Patienten alleine kümmern. Und das sind auch so Sachen, so, ich finde, sowas sollte auch gelehrt werden. So, wie gehst du auch damit um? Wie geht man wirklich mit Stress um? Und nicht nur, was ist Stress jetzt definiert, sondern wie gehst du wirklich damit um? Und auch in Situationen so kommunikativ, das wird ja jetzt zwar in der neuen Ausbildung mehr gelehrt, aber so Pflegemodelle oder Kommunikationsmodelle sind auch nicht alles. Wir wissen alle, dass viele Patienten gestresst sind dadurch, dass die Ärzte zu haben. Sie kommen in die Notaufnahmen, müssen teilweise 10, 20 Stunden warten, übertrieben gesagt. Und natürlich ist die Kommunikationswelle, sage ich mal, dann auch so ein bisschen anders. Und sowas sollte halt, finde ich, auch gelehrt werden.
Ja, was wir zum Beispiel auch bei unseren letzten Interviews schon hatten, so Themen, ja, wie gehe ich zum Beispiel mit rassistischen Bemerkungen um, wenn ich betroffen bin, ne, als Pflegekraft oder wenn ich so halt bei Patienten mithöre, sowieso sexuelle Übergriffe. Genau. So, wie kommuniziere ich die?
Das habe ich halt auch angesprochen gehabt bei Instagram. Da gibt's auch extra so einen Story-Pin, sage ich mal, wo ich gerade auch so sexuelle Gewalt in der Pflege auch angesprochen habe. Und es sind so viele Menschen auch davon betroffen, die in der Pflege arbeiten, egal ob männlich, weiblich, divers. Das sind wirklich so Sachen, sowas sollte auf jeden Fall auch angesprochen werden.
Wurde das bei dir gar nicht thematisiert, dieses Thema in der Ausbildung, oder nur angerissen?
Angerissen, würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber jetzt nicht so, also ich glaube, das ist immer noch so ein kleines Tabuthema, allgemein Gewalt in der Pflege.
Ja, definitiv.
Ja.
Musstest du das auch schon erleben? Ich hoffe nicht.
Verbal. Körperlich nicht, aber nur verbal.
Okay. Ja. Reicht ja auch schon.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja, muss ja auch nicht sein.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, also fast jede Pflegekraft, die wir schon da hatten, hat in irgendeiner Form das schon mal erlebt. Und allein schon, dass es wirklich fast jeder passiert. Und dann wird es in der Ausbildung nur angeschnitten. Mhm. Also das Gefühl ist immer so ein bisschen da, ist, man lernt in der Ausbildung das, was am Ende für den Patienten quasi das Wichtigste ist. Aber die Pflegekraft als Mensch steht dann immer so ein bisschen hinten an. So, weißt du?
Ich finde, es sollte auch mehr Selbstpflege geben in der Pflege. Das finde ich in meinem Betrieb ganz schön. Jetzt auch am Tag der Pflege gibt's dann auch eine schöne Aktion zum Tag der Selbstpflege mit kostenlosen Essen vom Betrieb, sage ich mal, und einfach mit so einer kleinen Cocktailparty am Abend. Schön. Und das sind halt auch so Sachen, das hängt auch vom Betrieb, denke ich, ab.
Definitiv. Oder mentale Gesundheit.
Auf jeden Fall.
Also gerade jetzt unter den aktuellen Arbeitsbedingungen, die fast überall herrschen mit dem Personalmangel und Co. Und dem ständigen Einspringen. Du kennst es ja selbst, wie gestresst man ist und wie sehr man dazu verleitet wird, Ja zu sagen, obwohl man eigentlich schon körperlich und psychisch an der Grenze ist. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Muss man echt üben. Ohne, dass man den Ruf hat, seine Kollegen hängen zu lassen, aber man muss ja auch an sich selbst denken.
Auf jeden Fall.
Ja. Und da das Gleichgewicht finden.
Ja, die Abbruchquote ist ja eigentlich während der Pflegeausbildung sogar echt hoch. Ich weiß gar nicht, 30%?
Ja,
30. was glaubst du denn, sind da so die Hauptgründe für? Also Stress wird wahrscheinlich auch ein Faktor sein. Was meinst du, was spielt da noch
Stress mit? Auf jeden Fall und halt diese 10% Fehlquote, sage ich mal, diese Fehlzeiten, die viele dann schon überschreiten wegen einem Unfall zum Beispiel oder für Dinge, für die sie einfach gar nichts können und dann einfach auch Angst haben, dann wirklich länger machen zu müssen und einfach nicht mehr hinterherzukommen. Diese Work-Life-Balance ist in der Ausbildung zwar, sage ich noch, gegeben durch Theorie- und Praxisblöcke. Da kann man sich das noch so ein bisschen besser gestalten, aber sobald man wirklich dann examiniert ist, sieht es natürlich auch ein bisschen anders aus. Und viele stellen sich den Beruf der Pflege auch ganz anders vor.
Ausfallquote tatsächlich habe ich erst am Wochenende in TikTok zugesehen. 10%, man denkt im ersten Moment 10% ist ja okay. Aber dann in manchen anderen Ausbildungsberufen sind es teilweise 30% Ausfallquote, wo es okay ist. Und dann fragt man sich halt schon, okay, warum ist es in der Pflege jetzt nur 10%? Also liegt es jetzt daran, dass ihr nicht auf uns verzichten könnt, was ja schon traurig ist, weil eigentlich sollte man die Auszubildenden eher als extra sehen, ne? Aber das 10%, wenn andere 30 bekommen, dann würde ich mich auch veräppelt fühlen.
Ja.
Wenn meine Freunde auch eine Ausbildung machen und dann auf einmal viel öfter fehlen können.
Na ja, klar.
Und ich muss mir schon Sorgen machen, wenn ich Pech habe und ein paar Mal Grippe habe.
Dafür kann man ja dann auch nichts.
Ja.
Gerade in der Pflege oder wenn man in einem medizinischen Beruf arbeitet, das kommt viel schneller, weil das Immunsystem kennt das ja auch überhaupt nicht. Man ist mit so viel Bakterien und Viren auseinandergesetzt, das ist ja wirklich, ich war auch krank. Ich kenne das selber.
Ja, klar. Bleibt nicht aus, ne?
Das stimmt.
Ja, richtig.
Was würdest du denn sagen, sollten ja Arbeitgeber oder vielleicht auch die Politik im Allgemeinen noch tun, damit der Job und die Ausbildung für Interessierte doch noch interessanter werden?
Schwierig zu sagen tatsächlich. Es wird natürlich schon viel probiert. Gehälter natürlich, man kann sich eigentlich nicht beschweren. Natürlich kann es immer besser und mehr geben, aber ich finde unser Gehalt tatsächlich schon gerade für Berufseinsteiger, Berufsanfänger schon echt ganz gut. Also da kriegen manche im Einzelhandel viel, viel weniger und machen genauso einen wichtigen und harten Job. Aber ich denke einfach wirklich so allgemein diese Work-Life-Balance. Es ist unglaublich schwierig, wenn kein Personal da ist. Es gibt keinen Ersatz. Man muss gerade auch als junger Mensch teilweise verzichten auf Dinge, weil es einfach kein Personal gibt, man einspringen muss, weil man wirklich dann auch krank zur Arbeit gehen muss. Und das geht einfach nicht.
Nee, das stimmt.
Ja.
Was würdest du denn zu 45 Tagen Urlaub sagen?
Ich habe tatsächlich jetzt auch schon knapp 40 Tage Urlaub, aber auch nur, weil ich halt auch im Dreischichtsystem arbeite. Und halt Nachtdienst mache.
Okay. Viele bieten ja mittlerweile flexible Arbeitszeitmodelle an. Wir hatten auch schon ein Interview dazu. Es war auch sehr interessant. Und es kommt auch immer mehr. Also es wird immer mehr gesehen, dass da Bedarf ist, beziehungsweise das, was getan werden muss, ne, um die MitarbeiterInnen zu halten oder auch neue zu gewinnen, die bestehenden noch irgendwie für sich zu gewinnen. Das ist ja schon mal ein guter Wandel. Aber ja, natürlich muss immer noch mehr gemacht
werden. Das Problem ist halt, flexible Arbeitszeiten sind super. Ich bin auch ein Mensch, ich bin absolut Team Frühdienst. Nachtdienst macht mein Biorhythmus einfach nicht so gerne mit. So ein, zwei Nächte, okay. Aber sowas kann man auch nur anbieten, wenn es auch Personal gibt. Und wenn jemand wirklich gerne nur Spätdienst macht oder nur Frühdienst macht, ja, alleine kann man nicht dann durchgehend nur Frühdienst arbeiten oder der eine nur Spätdienst arbeiten. Das funktioniert auch nicht.
Nee, das stimmt. Habt ihr denn spezielle oder flexiblere Schichten für Mütter oder alleine?
Tatsächlich schon, ja. Es gibt verschiedene Modelle von 8 bis 14 Uhr dann zum Beispiel. Hängt natürlich auch von ab, aber wir Mitarbeiter ohne Kinder oder auch junge Menschen oder auch ältere Menschen können davon auch manchmal profitieren. Wenn man sagt, ich brauche einen Dienst ab 8 Uhr oder bis 14 Uhr, dann genau.
Das ist gut. Also kann man da schon miteinander reden.
Auf jeden Fall.
Ja, auch was tauschen.
Auf jeden Fall.
Ja, schön, dass es das bei euch gibt, weil bei vielen gibt es das ja auch gar nicht. Ne?
Das stimmt.
Da ist es dann so starr, leider noch, dass sie gar nicht wissen, wie sie das überhaupt machen sollen. Ne?
Das stimmt.
Und wenn du dann noch alleinerziehend bist, ja, sowieso eine Nummer für sich.
Respekt an alle Mütter und Väter, die das können. Also
ja, definitiv.
Ja.
Da hatten wir übrigens auch schon mal für euch zur Info interessante Interviews, alles auf unserem Blog zu finden, www.pkm.care. Guckt doch gerne mal vorbei.
Lara, wie sieht's bei dir denn aus? Könntest du dir vorstellen, aktuell bis zur Rente in deinem, also in der Pflege tätig zu bleiben? Oder sagst du, langfristig findest du das eher nicht so attraktiv?
Ja, eigentlich schon. Aber ich weiß nicht, ob es körperlich und psychisch bis 70, sage ich mal, dann, wenn wir mal realistisch sind, funktionieren wird. Das sind vielleicht noch knapp 50 Jahre. Und die Menschen werden immer älter. Es gibt immer mehr pflegebedürftige Menschen. Und wenn es weniger Pflegepersonal gibt, man kann nicht alles alleine dann auch schaffen. Das funktioniert nicht.
Du hast ja gesagt, du willst nochmal studieren.
Genau.
Was wären für dich denn so Jobs oder Bereiche in der Pflege, wo du sagst, das könntest du dir alternativ noch vorstellen?
Auf jeden Fall halt als Dozentin in der Pflegeschule oder halt dann auch als freigestellte Praxisanleiterin, je nachdem, was dann noch geboten wird in ein paar Jahren und was dann auch noch gebraucht wird. Und natürlich, wenn es dann noch so gut läuft mit Instagram, mit Etsy und allem, könnte ich mir das auch vorstellen, weiter auszubauen und dann da halt weiterhin tätig zu sein.
Wenn dir jetzt ein Job über den Weg laufen würde, der in einer anderen Stadt wäre, wärst du da auch bereit zu einen Städtewechsel?
Nee, okay. Ich glaube, das hängt auch davon ab, wo mein Freund dann seinen Job bekommt. Der ist halt in einer komplett anderen Branche, aber dann vielleicht ja, aber ich glaube, so meine Familie verlassen möchte ich nicht.
Ja, kann ich nachvollziehen. Mir wird's auch super schwer fallen. So ein paar Stunden Fahrt würde ich auf mich nehmen.
Ja.
Ja, klar, gerade wenn man dann älter wird und dann vielleicht auch in die Familienplanung geht, ist die Nähe zur Familie natürlich Gold wert, ne? Ja, gerade auch wenn man einen Job mit Schichtsystem hat
auf jeden
dann
Fall
vielleicht noch auf seine Eltern zählen kann.
Das
ist schon toll.
Das stimmt.
Bevor wir jetzt zu unserer letzten Frage gehen, die so ein bisschen einen Ausblick gibt, würde ich nochmal zu Nina gucken. Hast du noch eine Frage vorher?
Ich glaube nicht, nee. Was mich vielleicht noch interessieren würde, was wäre denn für dich so ein idealer Benefit für Auszubildende, der vielleicht noch nicht so häufig angeboten wird, den vielleicht aber mehr Arbeitgeber mal so in Betracht ziehen sollten? Also ich kann mir vorstellen, gerade Auszubildende haben ja nochmal besondere Bedürfnisse oder andere Bedürfnisse als die quasi älteren Pflegekräfte. Fällt dir da spontan was ein, wo du sagst, das wäre cool, wenn man das mal anbieten würde?
Also was ich ganz gut fand, wir hatten als Kurs so eine Art Sterbeseminar, jetzt nur das als Beispiel zu nehmen, aber auch einfach mal so wie kleine Klassenfahrten so zu unternehmen, was dann halt auch die Gruppe so ein bisschen stärkt und einfach auch mal so ein bisschen, nicht Ablenkung, aber einfach auch so ein bisschen Freizeit gibt, sage ich mal. Mehr Lernkurse auf jeden Fall oder allgemein nochmal so Kurse. Das hatte mir tatsächlich gefehlt, war aber auch Corona geschuldet. Wir durften leider nicht zusammen lernen dann, halt nur dann digital. Ja, und einfach mehr Angebote. Es gibt ja sowas wie Hanselfit zum Beispiel, wovon auch super, super viele profitieren, was einfach neben der Arbeit dann auch noch ein bisschen Kopf freikriegen bedeutet. Und
Ja. Ja, und vor allem auch körperliche Fitness.
Auf jeden Fall.
Fit bleiben, ne? Und der Ausgleich ist ja auch super wichtig, wenn man das dann noch schafft neben der Arbeit, weil ich kann mir auch vorstellen, dass man nach so einem Schichtdienst dann einfach auch froh ist, wenn man zu Hause ist und dann auf die Couch fallen kann, ne? Ja, und vor allem, wenn man dann auch noch so einen Wechsel hat, vielleicht zwischen früh und spät und ja, muss man ja einfach auch mit seiner Energie haushalten.
Das stimmt.
Okay, wir machen in dieser Staffel immer noch so einen Ausblick oder geben immer noch so einen Ausblick auf 2030 und wollen von allen erfragen, was würdest du dir denn wünschen, was sollte sich bis 2030 in der Pflege verbessert oder verändert haben? Oder auch realistisch gesehen, was wird sich denn bis 2030 verbessern?
Realistisch gesehen sieht man es immer wieder, die Kollegen sind immer älter und es werden immer weniger Pflegekräfte. Und natürlich, die Patienten werden auch immer älter und es werden auch immer mehr Patienten werden. Was ich mir einfach wünschen würde, ist, dass wirklich die Unterstützung vom Staat dann auch da ist und auch auf die Pflegekräfte gehört wird. Also ich glaube nicht, dass nur Klatschen irgendwann ausreicht, sondern ja, dass einfach wirklich mal auf die Pflegekräfte, gerade in der Politik oder auch wie zum Beispiel Metin, der auch seine Bücher schreibt, einfach auch gehört wird.
Ja, richtig. Ja. Das versuchen ja schon so viele, ne? Ich meine, Ricardo Lange ist ja einer der wenigen, der es aus dieser Blase herausgeschafft hat zum Beispiel, ne? Und der in der Gesellschaft auch bekannter ist. Aber ja, es gibt so viele, wenn wir in unserem Bereich unterwegs sind, denken wir mal, eigentlich schreit die ganze Pflegebranche. Und eigentlich ist es so offensichtlich, was verändert werden und verbessert werden müsste. Aber bis es nach ganz oben hin durchdringt, ist irgendwie noch ein langer Weg, ne? Hat man das Gefühl,
ja. Naja, und Pflege ist einfach viel zu selbstverständlich geworden. Es ist viel zu selbstverständlich, dass es Pflegekräfte gibt, obwohl das eigentlich gar nicht selbstverständlich ist. Also man kann nicht verlangen, von Menschen den ganzen Tag durchzuarbeiten, den ganzen Tag 30 Patienten alleine zu versorgen. Ich kenne es von meiner Mama selber, meine Mama ist Altenpflegerin, ist teilweise für 3 Etagen als Examinierte zuständig, muss alles alleine machen und die steht teilweise auch nur zu zweit dort mit einer Pflegehelferin oder mit einem Pflegehelfer da. Und meine Mama ist jetzt auch mit 20 in die Pflege gegangen, sie wird jetzt 45 und ist auch schon über 20 Jahre da drin.
Ja. Wahnsinn. Irgendwann kannst du es einfach nicht mehr leisten, körperlich.
Das stimmt.
Ne?
Ja. Das stimmt.
Also die Personalbemessungen sind tatsächlich fragwürdig.
Naja, es wirkt sich ja auch auf das Personal allgemein aus. Man arbeitet, finde ich, teilweise gegeneinander und nicht mehr miteinander. Und das habe ich auch in Metins neuen Buch halt quasi auch reingeschrieben, dass ich mir von meinen Kollegen mehr wünschen würde, dass man, egal wie stressig es ist, einfach auch sagt, okay, wir arbeiten miteinander. Wir machen das hier zusammen und nicht jeder gegeneinander und jeder macht das alleine.
Ja, richtig.
Ja.
Das ist ein schöner Appell, finde ich, zum Schluss, weil das erleben wir auch viel in der Community, dass da immer gesagt wird, es ist ein Gegeneinander und kein Miteinander. Und wenn alle mal an einem Strang ziehen würden, dann könnte man so viel verändern, auch gemeinsam aus der Community heraus.
Das stimmt.
Ja, dann sage ich vielen Dank, Lara, dass du heute hier gewesen bist.
Danke auch.
Danke, dass du deine Tipps mit uns geteilt hast und deine Gedanken. Und tatsächlich lasst gerne auch ein Like und ein Follow da bei Lara auf Instagram @pflegenotiz. Da findet ihr sie. Schaut gerne auch nochmal bei uns rein, wenn ihr uns noch nicht kanntet. Wir sind Pflegekraft mehr als ein Beruf. Wir haben auch eine wunderbare Website, www.pkm.care. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir freuen uns, wenn ihr uns beim nächsten Mal auch zuhören möchtet und auch zuschauen möchtet, weil diesen Podcast gibt es, wie gesagt, auch im Videoformat.
Richtig.
Und Feedback zu der Folge könnt ihr gerne uns auf Instagram oder Facebook zukommen lassen. Wenn ihr Themen, Wünsche oder Ideen habt, auch das gerne an uns. Wir haben alternativ auch ganz neu eingerichtet eine E-Mail-Adresse, und zwar podcast@pkm.care, und auch da könnt ihr uns euer Feedback zuschicken. Und ansonsten würde ich sagen, hören und sehen wir uns dann in der nächsten Folge.
Genau.
Macht's gut.
Ciao.